Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkin Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Ute Steffens. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, Autorin, Bloggerin und Expertin für die psychische Situation von Trennungskindern. Ich wollte von ihr wissen, welche Bedürfnisse Trennungskinder tatsächlich haben, wie man gerade im Prozess der Trennung möglichst viele Fehler vermeiden kann und wie die Folgen für die Kinder und Jugendlichen in dieser Sache möglichst abgemildert werden können.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Frau Steffens, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über ein ganz spannendes Thema zu reden, nämlich alles, was rund um eine Trennung bei Kindern und Jugendlichen passieren kann, schief laufen kann, gut laufen kann und wie man am besten auch Probleme vermeiden kann. Aber erstmal herzlich willkommen.
Ja, guten Tag und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Frau Steffens, wenn wir mal direkt mitten reingehen in so eine Trennungssituation bei Kindern und Jugendlichen. Was genau passiert denn da eigentlich? Also welche Ängste können entstehen? Welche Herausforderungen aus der Sicht der Kinder entstehen in so einem Moment, wenn ihnen gesagt wird, Mama und Papa trennen sich?
Ja, das fragen mich auch oft Trennungseltern. Wie sollen wir das unseren Kindern sagen? Und darauf antworte ich normalerweise damit, dass die Kinder das schon längst wissen. Das ist eine Vorstellung, die sich hartnäckig hält. Dann muss ich immer ein bisschen ausholen, wenn ich das hier auch darf, dann würde ich das ganz gerne mal machen. Wir haben es ja bei einer Elterntrennung mit einer ganz komplexen und schwierigen Situation zu tun. Und da muss man das erstmal so ein bisschen auseinandersortieren. Also was passiert auf Elternseite und wie wirkt sich das auf die Kinder aus? Also man kann in der Psychologie ganz gut erklären, da gibt es so ein Modell von den 5 Säulen der Identität. Jedenfalls kann man mit diesem Modell sehr gut nachweisen, dass eine Elterntrennung eine ganz massive Lebenskrise ist. Und zwar für die Erwachsenen. Ja? Also die ganze Identität ist sozusagen angegriffen, alles kommt ins Wanken, alles sortiert sich neu und man hört dann auch solche, oder ich jetzt als jemand, der mit diesen Eltern arbeitet, ich habe das Gefühl, ich werde verrückt, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft, ne? So solche Sachen. Das ist das eine. Und das andere ist, das Gute daran ist, dass diese Krise bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt. Ich habe da 5 Phasen beschrieben. Und zwar gibt es eben, und das ist die indirekte Antwort, ein Teil dieser Antwort auf Ihre vorige Frage. Das ist die erste Phase, die ich nenne Vortrennungsphase. So, das ist, wenn man da eine Frage, wenn man das so plakativ auf den Nenner bringen würde, ist das die Phase, should I stay or should I go? Ja, also man weiß noch nicht genau, ob das auf eine Trennung hinausläuft, aber die Kinder bekommen mit, da ist was im Busch. Die Eltern sind die allerwichtigsten Bindungspersonen, das sind die wichtigsten Menschen und Modelle in ihrem Leben. Und Kinder haben da selbstverständlich ganz feine Antennen und das haben ja nicht nur Kinder. Also wenn sie auf eine Konferenz gehen oder eine Redaktionssitzung, sie machen die Tür auf und da ist dicke Luft, da spüren sie das sofort. Und so ist das natürlich bei Kindern auch. Und wenn dann nicht mit ihnen gesprochen wird, also zeitnah mit ihnen gesprochen wird, nicht erst dann, wenn die Trennung sozusagen verabredet ist, dann erklären sie sich die Situation, diese angespannte, mulmige, merkwürdige Situation sozusagen mit ihren eigenen entwicklungsbedingten Bordmitteln. Und dabei kommen dann so Sachen raus wie Mama und Papa streiten sich und ich bin schuld. Oder ich muss mich mehr anstrengen und dann wird auch alles wieder gut. Und dann haben wir die Überforderung und die Schieflage auf Seiten der Trennungskinder.
Wenn wir noch mal kurz bei dieser Vorphase bleiben, vor einer Trennung haben wir ja oft Streit zwischen den Eltern, wir haben Diskussionen, wir haben Verzweiflung, wir haben vielleicht verzweifelte, traurige Eltern, wir erleben als Kind, als Jugendlicher vielleicht einen Elternteil, das weint, das wütend ist, das ja nicht unbedingt in ihrer oder seiner Standardform sozusagen ist. Was passiert denn, wenn ich als Elternteil diese Situation nicht proaktiv aufkläre, sondern es irgendwann dazu kommt, dann reden wir wahrscheinlich eher von Kindern ab 10 Jahren oder so, würde ich davon ausgehen, die vielleicht proaktiv nachfragen, was denn eigentlich los ist, wenn sie die Situation nicht einschätzen können. Kann sowas auch passieren und wie gehe ich denn damit um?
Das ist ganz, lieber Herr Fürk, nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Sie sprechen all die Dinge aus und das finde ich so toll, die eigentlich ja unwahrscheinlich weit verbreitet sind und die Eltern sich auch so denken. Es ist so, dass schon 3-jährige Kinder Fragen stellen, dass 4-jährige Kinder Fragen stellen. Die wollen einfach wissen, was ist los und habe ich daran Schuld? Und das Tolle ist, wenn man Eltern damit konfrontiert, das ist ja eine gute Botschaft, nämlich Trennungen haben einen Anfang und Trennungen haben ein Ende. Und das ist irgendwann vorbei. Das ist übrigens auch für alle möglichen Pädagogen und Menschen am Rande, die sich damit beschäftigen, sehr wichtig. Also Eltern haben, ich sag's jetzt mal so ganz salopp, die haben nicht nur, weil sie sich trennen, nicht mehr alle Latten am Zaun, sondern die sind einfach die sind auch nicht verrückt oder so. Die machen eine momentane Krise durch und diese Krise bewirkt, dass die emotionale Verfügbarkeit für ihre Kinder nicht so groß sind. Das Allheilmittel, sage ich mal, oder mein Credo, also das, was ich immer predige, ist, von Anfang an zu reflektieren, was ist mit mir los und das so klar wie möglich den Kindern zu kommunizieren. Zu dieser Klarheit gehört zum Beispiel auch, du weißt du was, da muss ich erst drüber nachdenken, ich stelle jetzt mal die Eieruhr, zum Beispiel bei einem Kindergartenkind, und wenn die klingelt, dann sprechen wir nochmal darüber. Das verschafft den Eltern Zeit, weil es ist unwahrscheinlich wichtig, sich immer und immer wieder klarzumachen, was ist meine Erwachsenensicht, was ist meine Erwachsenensituation und was kann ich Kindern zumuten. Also klare, authentische Kommunikation aus der Elternrolle heraus. Dazu gehören, es verbietet sich dann von selbst, solche Themen wie Sexualität mit den Kindern zu besprechen, bis zu einem bestimmten Alter. Ne? Das sieht vielleicht in der Pubertät dann schon ein bisschen anders aus, aber auch da braucht man nicht ins Detail zu gehen. Aber für kleine Kinder, Sexualität ist ein No-Go, Geld ist ein No-Go. Siehst du, jetzt haben wir wieder nichts zu essen, weil dein werter Herr Vater sein Geld mit seiner Ische auf Gran Canaria verbrät. Ja, das ist ein absolutes No-Go. Das geht nicht. Und das Verrückte daran ist, dass Eltern oder eigentlich auch das Folgerichtige, dass Eltern, die sich auf diesen Umgang einlassen, dass die unisono sagen, ich kann mich ja vor meinem Kind nicht verstecken und ich war mir meiner selbst, meiner Motive, meiner Gefühle, meiner Ängste nie so bewusst wie im Umgang mit den Kindern, wenn ich regelmäßig reflektiert habe. Das ist ja etwas, wofür sie sonst Geld bezahlen oder ihre Krankenkasse. Also ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp. Das ist eine Situation, die haben sie sonst nur in der Therapie. Ja, und weil Eltern eben ihre Kinder lieben und sie können nicht einfach wegtauchen, sie können nicht einfach auf die Frage, Mama, was ist, sagen, ach, geht schon. Das wird Kinder niemals zufriedenstellen. Und dadurch ist aber ein Prozess in Gang gesetzt, von dem letztlich beide profitieren. Das bewirkt eine Beziehung, die so vertrauensvoll und so tragfähig ist, dass davon letztlich beide, Eltern und Kinder, profitieren.
Jetzt ist die Bandbreite zwischen Mama und Papa verstehen sich gerade nicht so gut und Papa verprasst das ganze Geld mit der Affäre irgendwo. Die Bandbreite ist ja recht groß dazwischen. Und vermutlich, wir sind ja alle irgendwie Menschen, die Versuchung liegt ja nahe, dass man irgendwie die Wut, die man auf den Partner, aus welchem Grund auch immer hat, irgendwie auch auf das Kind überträgt. Wie ziehen Eltern da denn die Grenze? Also reflektieren die das in dem Moment überhaupt, wenn all die Wut da sich aufstaut oder der Ärger? Und wie macht man das am besten?
Also der Volksmund sagt, ja, die Kinder sollen am besten nichts mitkriegen. Und wenn Eltern dann dieses Tool der Reflexion, der Selbstreflexion, und ich würde unwahrscheinlich noch gerne auf die Kriterien für diese Selbstreflexion eingehen, weil das hören ja hoffentlich viele Eltern und das ist so, das ist kein Hexenwerk. Das können sie wirklich integrieren in ihren Umgang, Alltag mit den Kindern. Wenn die dann reflektieren, dann sind sie oft ganz erstaunt, dass sie zum Beispiel sagen können, den Ruck, also man stellt sich vor, ein kleines Kind, ein Kindergartenkind kommt vom Papa-Wochenende nach Hause und die Mutter packt den Rucksack aus und nimmt die Zahnbürste, fühlt darüber und sagt, Mann, die ist ja schon wieder trocken. Ja? Ich ärgere mich über Papa. Der weiß genau, dass er darauf achten soll, dass du die Zähne putzt. Das ist überhaupt nicht deine Aufgabe. Ich ärgere mich gar nicht über dich, aber ich ärgere mich über Papa. Und dann berichten die Eltern, dass das schon mal so eine Erleichterung ist, weil der Ärger steht doch ohnehin in der Luft. Das Kind kann das anfassen. Und das Kind kriegt die Botschaft, ey, ich habe damit nichts zu tun. Das ist meine Sache. Ne? Also es kriegt auch ein realistisches Bild so von seiner Funktion, von seiner Rolle in diesem Dreieck und kann sagen, ja, und es ist ja so. Und das sind so Dinge, wo Eltern dann ganz erstaunt sind und sagen, darf ich das sagen, wenn ich mich ärgere? Ja, natürlich darf ich das sagen. Kindgerecht darf ich das sagen. In meiner Verantwortung darf ich das sagen. Und ich darf doch über meine Gefühle sprechen. Solange ich vom Kind nichts erwarte. Solange ich, wenn ich zum Beispiel traurig bin, ja, wir gucken zusammen ein Fotoalbum an und die heile Familie und der letzte Urlaub und ich werde ganz traurig. Ja, dann kann ich sagen, oh, wenn ich das so sehe, ich werde ganz wehmütig, ich werde ganz traurig. Das wird das Kind ja vielleicht sogar auch. Also da ist ja nichts dabei.
Das heißt, ich darf ehrlich sein, aber ich darf nicht aufstacheln.
Nicht aufstacheln und vor allen Dingen nichts erwarten. Jetzt weiß ich auch, wie ich den Satz zu Ende bringen wollte. Ich darf nicht vom Kind erwarten, dass das Kind mich dann tröstet. Weil dann sind wir bei einem Phänomen, das heißt Parentifizierung, das haben Sie ja vielleicht auch schon mal gehört. Parentifizierung bedeutet Rollenumkehr. Und da ist eine ganz, das ist sozusagen die Achillesferse von diesen Situationen. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr für Kinder, für Trennungskinder, dass sie sozusagen das Gefühl haben, sie müssen sich um Mama oder um Papa kümmern oder sie müssen für Mama oder für Papa Partei ergreifen. Damit sind Kinder absolut überfordert und Parentifizierung, also ich bin selten so, wie soll ich das sagen, ich bin selten so klar. Also klar bin ich schon, aber ich bin selten so hart. Das wollte ich sagen. Parentifizierung ist in jedem Fall pathologisch. Also mit Parentifizierung löst man Entwicklungstrauma aus. Und das wissen Sie, alle Eltern, auch Trennungseltern, wollen gute Eltern sein. Aber woher sollen sie das wissen? Es sind doch nicht alle Eltern vertraut mit Entwicklungspsychologie, mit Pädagogik. Das muss ihnen doch jemand sagen und dann ist es doch kein Hexenwerk.
Jetzt kann so eine Trennungsphase ja kurz sein, weil es gibt irgendeinen Vorfall, irgendeine Explosion sozusagen, die dazu führt, dass man sich in einem relativ kurzen Zeitraum auf einmal dann trennt. Mhm. Und dann gibt's aber ja auch Trennungsphasen, die gehen über Jahre, wo sich der Ärger immer weiter anstaut, wo beide Elternteile verzweifelt sind, sich aber nicht wirklich durchringen können zu einer Trennung. Welche Rolle spielt denn der Zeitraum bzw. die Dauer für die Kinder und Jugendlichen?
Das, was Sie da ansprechen, ist ja nicht ohne und nicht miteinander können. Und das ist neurotisch. Das hat seine Ursachen, also wenn sich das wirklich über viele, viele Jahre hinzieht, das hat dann wiederum seine Ursachen in biografischen Traumata, in Ängsten. Und da würde ich wirklich immer raten, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Professionelle Hilfe bedeutet ja nicht automatisch, dass ich irgendwie, dass ich im Defizit bin, dass ich einen Psychologen brauche, weil ich nicht alle Tassen im Schrank habe, sondern professionelle Hilfe bedeutet ja auch einfach ein moderiertes Gespräch, wo Regeln eingehalten werden, wo man sich vielleicht zum ersten Mal wieder zuhört. Moderierte Gespräche sind auch nicht unendlich. Da kann man einmal hingehen, da kann man dreimal hingehen, dann platzt der Knoten. Das ist wirklich etwas, sage ich mal, außerhalb dessen, was eigentlich normal ist, was der Durchschnitt ist. Ich hab vielleicht, weil normal ist immer blöd in diesem Zusammenhang. Normale Familien gibt es nicht. Familien sind wie Fingerabdrücke, ganz individuell. Und ich müsste vielleicht auch nochmal sagen, es ist wahnsinnig schwer, so wirklich harte Zahlen zu ermitteln. Da sind wir Fachleute uns einig. Also es gibt hunderttausende verschiedene Statistiken über Alleinerziehende, Überscheidungen, über. Aber es gibt so eine hohe Dunkelziffer. Es gibt Eltern, die unverheiratet zusammenleben. Es gibt Eltern, die zusammenleben, obwohl sie längst getrennt sind. Es gibt Patchwork-Familien. Es gibt in einer Familie mehrere Trennungen, ja. Sodass man heutzutage sagen kann, wir können wirklich davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte aller Eltern bzw. Familien einmal eine Trennung erlebt hat. Das heißt, also ich bringe das immer so gerne plakativ auf die Überschrift auf die Formel. Eine Elterntrennung bildet die gesellschaftliche Normalität eines individuellen Ausnahmezustandes ab. Und da haben wir auch was total Verrücktes, wenn wir zum Beispiel auf die Shell-Studien gucken. Ja, jedes Jahr wieder werden, oder ich weiß nicht, und ich will jetzt nichts Falsches sagen, lassen uns einfach dabei bleiben, es gibt in regelmäßigen Abständen Shell-Studien, da werden eben auch 17-Jährige nach ihren Lebenszielen befragt. Ja, und diese Lebensziele sind also ganz, ganz oben rangiert nach wie vor, ich möchte einmal eine heile Familie, intakte Familie gründen. Ich möchte meinen Kindern ich möchte Kinder haben und denen möchte ich eine heile Familie bieten. Und wenn man sich das vor dem Hintergrund unserer gesellschaftlichen Normalität anguckt, dann haben 50% dieser Kinder, die das oder Jugendlichen, die sich das wünschen, haben allenfalls Klischeevorstellungen davon im Kopf. Und das wiederum, das ist wirklich, wenn man das mal so ein bisschen von so einer Metaebene sich anschaut, ja, das ist ja ein Teufelskreis, weil da sind unwahrscheinlich hohe Erwartungen, die beim ersten Crash mit der Realität, weil Konfliktfähigkeit und sowas, das kommt da gar nicht vor in diesen heile Weltbildern, beim ersten Crash wieder auseinandergehen. Und das ist zum Beispiel etwas, ich hoffe, dass ich jetzt nicht Ihre Reihenfolge durcheinander bringe, aber das ist zum Beispiel etwas, es gibt ja immer diese Rede so von, da gibt es ja sogar so ein Schriftzeichen irgendwie, die Krise als Chance. Und ich habe das einmal in einer Fortbildung genannt und da ist mir eine Mutter wirklich so wütend in die Parade gesprungen, hat gesagt, auf diese scheiß Chance kann ich wirklich verzichten. Und trotzdem ist das so. Also wenn wir zum Beispiel jetzt das aufgreifen, was ich eben gesagt habe, in puncto Konfliktfähigkeit, wenn wir uns als Eltern, wenn wir Maßstäbe an die Hand bekommen für die Reflexion unseres eigenen Verhaltens, wenn wir Maßstäbe an die Hand bekommen, entwicklungspsychologische Informationen, wie rede ich kindgemäß mit Kindern unterschiedlicher Altersgruppen, ja, ist das einfach, wir vermitteln den Kindern Selbstwert, wir vermitteln den Kindern, wenn wir die Erwachsenengrenze einhalten, vermitteln wir ihnen Grenzen, wir vermitteln ihnen Lösungswege, wir vermitteln ihnen Konfliktlösungsstrategien. Das sind wirklich tolle Chancen. Und wenn ich bemühe mich immer so ein bisschen und über meinen Blog habe ich auch Kontakt zu langjährigen Klientinnen oder zu abgeschlossenen Beratungen. Und ich kriege da ab und zu mal so eine Rückmeldung. Und das heißt wirklich immer und immer wieder, auch als ich damals drin gesteckt habe, ich hätte es ums Verrecken nicht haben wollen. Ich wollte diese Krise nicht. Und aus der Rückschau sage ich manchmal ganz paradoxerweise, danke für diese Krise. Denn wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich heute nicht das Verhältnis zu meinen Kindern und ich würde heute mein Leben nicht so füllen mit Dingen, die unter den damaligen Umständen, weil wir einfach nicht zusammengepasst haben, das ist ja manchmal so, niemals hätte realisieren können. Und darin liegt wirklich die Chance. Und ich hoffe, ich habe weit genug ausgeführt, dass das nicht als plumpes, esoterisches Gerede ankommt.
Kann man denn dann, wenn wir diese Krise als Chance auch nehmen und mal von der heilen Welt der Familie weggehen, wenn ich in dieser Trennungssituation, gut, alles richtig macht man nie, aber wenn ich vernünftig damit umgehe, mir vielleicht auch von extern Hilfe hole, mit meinen Kindern offen und ehrlich umgehe und versuche da alle Schäden, soweit es geht, irgendwie von diesen Kindern fernzuhalten. Kann man dann eigentlich sagen, dass ein Trennungskind heute genauso gut und glücklich aufwachsen kann wie ein Kind aus einer vermeintlich heilen Familie?
Anders. Anders hat ja erstmal nichts mit Qualität zu tun. Anders auf mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Und es kann auch genauso sein. Das würde jedenfalls, behaupte ich jetzt mal, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Vielleicht ist das ja erstmal eine schöne Aussicht, die vielleicht auch neugierig macht. Und ich könnte jetzt aber diese Plattform mal dazu nutzen, zu sagen, vielleicht darüber zu informieren, welche besonderen Bedürfnisse Trennungskinder haben. Das erste ist, Kinder lieben beide Eltern. Sie brauchen beide Eltern. Gleich wichtig sind die Eltern, aber sie brauchen sie nicht gleich viel. Also die Quantität der Elternkontakte hat nichts mit der Quality Time zu tun. Gar nichts. Das ist total wichtig zu wissen, weil ein Kind ist kein Stück Torte, das man in der Mitte durchschneidet und unter den Eltern gerecht verteilt. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Ort ist, ich würde so gerne mal eine kleine Anekdote aus meinem Urlaub erzählen. Ich fahre wahnsinnig gerne an die Atlantikküste nach Frankreich. Und da habe ich mich dann irgendwann mal so richtig, habe ich soziologische Studien betrieben und psychologische, weil da gab es eine ganz große Gruppe, das waren bestimmt 20 Erwachsene, die immer mit so einem Erkennungszeichen war so ein oranges Sonnensegel. Und die haben sich wohl so aufgeteilt, die hatten ihre Kinder dabei, von Krabbelkindern über Schulkinder, große Kinder. Es war ein Riesenhaufen, ein Riesensonnensegel. Und die hatten sich das wohl so aufgeteilt, dass an einem Tag die Mütter kamen mit den Kindern und am anderen Tag die Väter. Und wenn die Mütter über die Düne kamen mit dem Sonnensegel, dann war ein Radau und ein Gequassel und aufgeregt und dann wurde das Sonnensegel glattgezogen und aufgebaut und währenddessen krabbelten die Krabbelkinder in die sengende Sonne, die wurden zurückgeholt, die wurden eingekremmt, dann wurde ihnen Mützchen übergezogen, dann sind die wieder weggekrabbelt, dann sind die Mütter losgezogen und haben mit Eimerchen Wasser aus dem Meer geholt, damit die doch bitte unter dem Sonnensegel spielen sollen. Dann haben sie den 6-jährigen oder 7-jährigen Trinkflaschen. Du musst doch trinken, es ist doch heiß. Dann haben sie die großen Schwimmkrokodile aufgepustet und waren hinterher, wenn der Tag zu Ende war. Also es war wirklich so, wenn man das vergleichen sollte, es war ein Hummelschwarm. Da war echt was los. So, wenn man das jetzt, dann sind die relativ erschöpft, haben die sich wieder auf den Weg zurückgemacht. Am nächsten Tag kamen die Väter. Es war relativ ruhig, es ging relativ gesittet, relativ langsam. Das Segel wurde aufgebaut. Die Kleinkinder wurden eingekremmt, die Kinder wurden eingekremmt. Das Mützchen wurde aufgesetzt, gleich wieder abgeschmissen. Die Kinder krabbelten in die Sonne, kamen von selbst wieder zurück, kamen zu den Papas, wurden dann auch mal, was weiß ich, gedrückt oder kriegten ein Küsschen aufgedrückt. Die großen Kinder, oh Wunder, konnten ihre Schwimmkrokodile selber aufblasen. Die konnten die Taschen alleine aufmachen und sich ihre Getränke da alleine rausholen. Und es war so ruhig, wie in so einem Reptil. Also wenn ich das eine mit einem Hummelschwarm vergleiche, kann ich das andere mit so einem Reptilienschwarm, oder Schwarm ist das ja nicht, vergleichen. Und das einzige Geräusch, was man immer so hörte, war das Fluchen der Väter, wenn der Wind in die aufgeschlagene Zeitung fuhr. Und irgendwann war es dann gut, dann haben die Väter einen Ball rausgeholt und haben mit den Kindern gespielt und dann haben alle mitgemacht und sich bestens amüsiert. Und ich finde eben, bitte, bitte, liebe Hörer, nicht und Hörerinnen, nicht falsch verstehen. Das eine, und das finde ich, macht das so schön deutlich, wäre ohne das andere nicht denkbar. Männer und Frauen, Mütter und Väter, und darüber gibt es Studien, haben ganz unterschiedliche Qualitäten. Während Väter eher spielerisch, körperlich mit den Kindern umgehen, ist es total wichtig, ne, diese pflegende, bindungsorientierte Arbeit, sage ich jetzt, was ist das falsche Wort, aber der Umgang mit dem Kind. Also Mütter machen von der Schwangerschaft über das Stillen, also das möchte ich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie lächerlich machen. Mütter haben gerade im Leben von kleinen Kindern eine, ich würde mal sagen, eine nicht zu ersetzende Aufgabe. tatsächlich. Aber Väter haben andere, die, was mich ganz besonders beeindruckt, um damit jetzt auch mal einen Schlussstrich zu ziehen, ist, man hat, es gibt so eine Studie, danach haben Väter ihren Kindern mit 12 Jahren Selbstständigkeit zugetraut, wo die Mütter diesen denselben Kindern die gleiche Selbstständigkeit erst mit 16 zugetraut hätten. Also es sagt überhaupt nichts über die Quantität aus. Man muss sich auch nicht vergleichen. Ich bin wichtiger für das Kind als du. Beide Eltern sind einfach gleich wichtig. Und beide Eltern sind auch das Modell. Wenn wir jetzt ab Kindergarten geht das los, wo die Kinder so ihre, man spricht von Entwicklungsaufgaben, wo die so ihre sexuelle Identität, wenn ich jetzt von sexueller Identität rede, rede ich von Rollen. Also ich meine auch alle queer und gleichgeschlechtlichen Paare mit. Also die Papa-Rolle, die Mama-Rolle. Die Kinder erfahren, was ist ein richtiger, in Anführungsstrichen Papa, was macht eine richtige Mama aus? Und das übernehmen sie. Und was sie auch übernehmen ist, sie übernehmen, wie gehen die miteinander um. Also das heißt, wir vermitteln auch in Konflikten natürlich einen respektvollen Umgang, lösungsorientiert, Konfliktlösungsstrategien. Das zweite ist, was ich auch noch gerne sagen würde, das zweite Bedürfnis ist, was Eltern eigentlich alle unterschätzen, ist, Kinder brauchen realistische Eltern. Mein Gott, wir sind doch alle nicht perfekt, ne? Wir sind, wie wir sind. Und wenn einer unzuverlässig ist, dann bleibt er unzuverlässig und er wird nicht plötzlich zuverlässig, nur weil er sich getrennt hat. Vielleicht hat er sich getrennt oder hat sie sich getrennt oder er sich getrennt, weil sie unzuverlässig ist. Und wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, so ein Klassiker für mich ist diese Mutter, die ich hatte in der Beratung, deren ehemaliger Mann bei der Freiwilligen Feuerwehr war. Und der hat sein Kind eben pausenlos, sie sagt, eigentlich ist die Trennung in die Brüche, ist die Ehe oder die Partnerschaft in die Brüche gegangen, weil der so unzuverlässig war. Und das war dann auch so, die haben sich verabredet und der kleine vierjährige Junge hat sich gesehnt und ist zur Tür gelaufen, hat aus dem Fenster geguckt. Und das hat so der Mutter wirklich das Herz gebrochen. Und dann hat die angefangen, Bilderbücher ranzuschleppen. Und dann hat sie ihm Geschichten erzählt. Du, der Papa, der rettet gerade eine Katze aus dem Baum, der muss gerade einen Brand löschen und so. Ja, und was bei dem Kind überkommt, so rüberkommt, ist ja alles, jede Katze im Baum ist Papa wichtiger als mir. Und er kriegt ja ein völlig falsches Bild. Also die Mutter redet ja das Verhalten, was indiskutabel ist, nicht zu akzeptieren ist, gut. Wir haben daran gearbeitet, sie hat das dem Jungen überlassen und hat sich vielmehr gesagt, ja, wäre ich auch traurig. Ist doof jetzt, ne? Man muss es ja nicht bewerten, man muss ja nicht die Chance nutzen, um das Kind gegen den Papa oder die Mama aufzuhetzen. Dann gab es verschiedene Stadien, der ist dann einfach nach Hause gekommen, dann hat das Kind konnte, so nach Lust und Laune, kurzer, was wollen wir heute machen, unangemeldet, stand da auf der, und dann hat das Kind sich in sein Zimmer zurückgezogen und das hatte endlich eine Möglichkeit, auch eine Beziehung zu seinem Vater, eine echte Beziehung aufzubauen. Und weil es ist eine echte Beziehung und bedarf, wenn man sagt, du, ich bin jetzt ärgerlich auf dich. Und die haben so einen ganz eigenen Modus jetzt, ne? Die Beziehung ist gut, so, die eben diesem, sag ich mal, Persönlichkeitsmerkmal der Unzuverlässigkeit Rechnung trägt.
Neigen denn Eltern in solchen Situationen auch dazu, dann wirklich dem Kind oft vermeintlich zu erklären, wie da diese heile Welt auch auszusehen hat? Also diese Vorstellung, die man selbst davon hat, wie es denn sein müsste, sein sollte, dass man die fernab der Lebensrealität irgendwie versucht, da so rein zu implementieren, auf welche Kosten auch immer.
Also was ich erlebe ist, und da ist immer mein Credo, wenn wir lernen und nicht nur Trennungseltern, wenn wir alle lernen, dass wir eigentlich nur Einfluss auf uns selber haben und der einzige Mensch, den wir wirklich ändern können, das sind wir selbst. Und das ist das, worüber in der ersten Zeit der Trennung Eltern verzweifeln. weil sie sagen, jetzt sind wir schon getrennt, jetzt soll sie doch wenigstens eine gute Mutter sein, jetzt soll er doch bitte ein guter Vater sein. Wir ändern doch uns nicht, wir werden doch nicht bessere Menschen. Und da die Realität, gesundheitliche, also seelische Gesundheit ist definiert durch die Fähigkeit, die Realität so zu erfassen, wie sie ist. Und das ist hart, vielleicht manchmal, aber so ist es eben. Und dann kann ich vor allen Dingen meine Energien, die ich sonst mit Ärgern verschwende, kann ich endlich auf mein eigenes Leben, in mein eigenes Leben einbringen. Also das ist so das, was Eltern, was sie wirklich schwer lernen müssen. Und diese Sache, dass wir eben im Zusammenwirken ein Team sind und gut sind für die Eltern, für die Kinder und nicht, dass wir unbedingt nun das 50-50 in der Betreuung brauchen oder. Jetzt möchte ich noch zu einem weiteren wichtigen Bedürfnis kommen. Und zwar ist das der spontane Schuldimpuls von Kindern. Ich muss mal ein bisschen vorweg sagen, wir entwickeln uns nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Dafür gibt es einen Riesenbereich, das ist die Entwicklungspsychologie, die das alles erforscht hat. Und das Ding ist, dass wir keine Entwicklungsphase vollständig überspringen. Das heißt, wenn wir so ein bisschen, man kennt das ganz gut, oder ich sag's mal anders. Babys, geht ganz viel so über den Mund, ne, das Saugen beruhigt, Nuki, aus der Flasche trinken, das Stillen und so. Und da muss ich immer, wenn ich mal darf, weil ich mache das immer gerne so an Beispielen fest, von einer Begebenheit erzählen, die sich vor einem Kaufhaus abspielte mit so einem Fahrstuhl, der außen ist. Draußen steht eine Mutter mit einem Kind in der Karre, das Kind hat einen Nuki. Aus dem Fahrstuhl steigt eine alte Dame aus, zündet sich eine Zigarette an, beugt sich zu dem Kind und sagt, na, sind wir nicht schon zu alt für einen Nuki? Das ist, finde ich, so ein ganz tolles Beispiel. Das bedarf gar keiner Erklärung, dass wir eben, wir schleppen immer was mit. Und wir schleppen eben auch unser Leben lang dieses magische Denken irgendwo mit. Wir schleppen diesen Egozentrismus aus der ersten Lebenszeit, aus den ersten 4 Wochen. Da können wir noch nicht zwischen innen und außen und wir können unterscheiden, wir können noch nicht richtig gucken und so. Wir beziehen alles auf uns und machen im Grunde das wird dann wieder so hoch, wird wieder so getriggert dann in der Pubertät zum Beispiel ganz stark. Das wohnt eigentlich so jedem inne und das beides zusammen speist diesen Schuldimpuls. Ich habe hier, ohne Werbung machen zu wollen, ganz ehrlich, ich schwöre, deswegen auch dieses Bilderbuch geschrieben, Jakob kann zaubern. Zaubern, magisches Denken. Ne? Jakob ist auf dem Fasching und er sagt, wie alle Kinder, haben sie auch schon beobachtet, steht vor einer Ampel, nimmt seinen Zauberstab und sagt, werde grün. Und in dem Moment schlägt die Ampel um und er ist der Größte. Und wenn jetzt Eltern sich trennen, also vorweg muss man nochmal sagen, Beziehungen, gerade enge Beziehungen, das wissen wir aus unseren Liebesbeziehungen, das wissen wir aus den Beziehungen zu den Geschwistern und zu den Eltern, gehen nicht, das wäre keine Beziehung, wenn wir keine Konflikte hätten. So. Und selbstverständlich haben Trennungskinder auch mal Trouble mit ihren Eltern. Jakob hier in dem Buch, der ist total sauer auf seinen Vater, weil der hat seinen Teddy in der Waschmaschine gewaschen. Jetzt ist er krunkelig und gar nicht mehr flauschig. Und der Jakob ist so stinkig, dass er den Papa auf den Mond wünscht. Und dann denkt er, Mist, daran ist nur mein doofer Wunschzauber schuld. Jetzt habe ich es geschafft. Er ist zwar nicht auf dem Mond, aber der zieht aus. Und das ist ja nun sehr plakativ, sonst wäre es ja kein Bilderbuch. Aber das erleben alle Kinder unabhängig, wie alt sie sind. Ich würde super gerne mal dazu ein kleines Beispiel geben. Und zwar, weil mich das wirklich sehr, sehr beeindruckt hat. Es gibt so, auf YouTube kann man das sich mal anschauen. Das ist wirklich unwahrscheinlich beeindruckend. Das magische Denken entsteht oder gilt für die Kinder für 4- bis 6-Jährige oder 3 oder so. Ne? Und jetzt wird ein 12-jähriges Trennungskind, das ist die Sendung, auf YouTube kann man das sehen, Müller und Friedrichs, da geht es darum, eine Familie ist ausgewandert nach Frankreich, um hier Hartz IV zu entgehen. Und die haben alles geschafft, ist alles tut, die in trockenen Tüchern, die Eltern trennen sich. Und jetzt fragt, weil das ja eine Dokumentation ist, wo das Fernsehteam diese Familie begleitet, fragt die TV-Moderator das 12-jährige Kind, wie war denn das letzte Jahr für dich? Da sagt das Mädchen, ja, ich sag nur Streit. Manchmal haben sie gewartet, bis ich aus dem Haus bin. Ich sag nur manchmal. Hattest du dir das gedacht, fragt das Team, dass sie sich trennen? Naja, wo sie mit dem Streiten angefangen haben, da fand ich das noch, naja, jeder streitet sich mal ein bisschen. Aber wo es dann jeden Tag war, da habe ich mir gedacht, bald trennen sie sich, und nickt das TV-Team. Und was hast du dann gedacht? Mädchen, hätte ich das nur nicht gedacht. Also dieses Mädchen ist 12 Jahre alt und denkt noch, dass es Kraft seiner Gedanken die Trennung bewirkt hätte. Also da sind wirklich Eltern, also da sage ich immer, und wenn sie sich blöd vorkommen, du hast keine Schuld, du hast keine Schuld, du hast keine Schuld. Das gilt für alle Pädagogen, das gilt für Patentanten, das gilt für Omas und Opas, also das kann man Kindern nicht oft genug sagen. Das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis.
Ab welchem Alter verstehen Kinder denn eigentlich das Konzept Trennung? Also was das bedeutet, was es überhaupt ist und wie es dazu kommt?
Sie kennen Streit aus dem Kindergarten. So. Sie kennen das aus ihrer Lebenswelt. Sie wissen genau, was das bedeutet. Und sie wissen auch, das legt sich dann ja meistens wieder, ne? Aber dass sie kennen auch so Situationen wie, Jannik ist doof, den lade ich nicht zum Geburtstag ein. Ne? Also weil Trennung ist ja nichts anderes als Konflikte, für die man keine andere Lösung mehr gemeinsam findet. Also soweit sind die im Bilde, und zwar schon ganz von klein auf. Wichtig ist die Info, und da bin ich Ihnen sehr dankbar für Ihre Frage. Wir trennen uns zwar, aber wir bleiben immer deine Mama und dein Papa, und wir haben dich immer beide lieb. Wir haben uns nicht mehr lieb, aber das hat nichts mit dir zu tun. Sie merken mein Credo. Dich haben wir beide lieb. Und du wirst auch keinen von uns verlieren. Mit dir hat das nichts zu tun. Dann ist alles, hört sich jetzt in der Theorie toll an, das sind lange Prozesse, und werden sie wirklich, wenn sie da draußen das hören, unserem Gespräch zuhören, werden sie nicht müde, ihren Kindern das wirklich glaubhaft zu versichern. Über die Parentifizierung habe ich schon gesprochen. Also Kinder brauchen unbedingt Schutz vor Parentifizierung. Die sind so überfordert, das begründet ein Entwicklungstrauma. Das kann ich sagen. Ich habe Kontakt auch zu einer großen deutschen Kinderklinik. Ich bin sowieso im Austausch mit Erziehungsberatungsstellen, weil ich mich natürlich auch bemühe, auch immer auf dem neuesten Stand auch zu sein. Was ein ganz heikles Thema ist, nochmal, also auch Trennungskinder brauchen Grenzen. Wissen Sie, es ist viel, viel leichter, das werden alle Eltern bestätigen, Ja zu sagen, als Nein zu sagen. Weil Kinder da natürlich auch gegen angehen, die bieten dann alles auf, und natürlich spielen sie auch Eltern gegeneinander aus. Und das dann auf die Formel zu bringen, und das ist mir auch nochmal wichtig, die spielen nicht die Eltern gegeneinander aus, weil sie schlechte Menschen sind oder weil das eine Charaktereigenschaft ist. Jeder, der Geschwister hat, ja, und aus einer Familie stammt, wo die Eltern noch zusammen sind, weiß, wenn ich das bei Mama nicht schaffe, dann gehe ich zu Papa. Also das ist, ich sag mal so, wenn man als Charlie Brown sagt, wenn man als Kind überleben will, muss man Erwachsene durchschauen können. Also so what? Also das ist jetzt wirklich mal nichts Schlimmes, aber das müssen Eltern wissen, und das gehört zu einer gesunden Entwicklung einfach dazu. Ja, aber, und das fällt Eltern natürlich, die sind emotional teilweise einfach nicht so verfügbar, die sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Meine Empfehlung auch, machen Sie das ruhig offen. Also Kindergärten, Schulen, die können ja nicht agieren, wenn sie das nicht wissen. Und bei dem Wort agieren ist es mir nochmal ganz wichtig zu sagen, haben sie bitte keine Angst, dass die da anfangen, sich therapeutisch auszuprobieren. Sondern wenn die das wissen, ist es so, die bieten einfach durch ihre bloße Existenz, durch ihre bloße Tagesstruktur, durch die bloße Wochenstruktur, durch den Ablauf, durch die Kinder, die man immer wieder trifft, durch die festen Bindungspersonen oder Bezugspersonen dort, bilden sie einfach in dieser Phase einen sicheren Gegenpol zu der etwas in Unordnung geratenen Situation zu Hause. Von daher tun Sie Ihrem Kind was Gutes. Sie müssen da auch nicht gleich ins Detail gehen, sondern es reicht wirklich, überlegen Sie, 50% sind betroffen, sie sind nicht alleine. Ich mache Fortbildungen in Kitas und da ist immer wieder die Bitte auch vorgetragen. Eine kurze Information, völlig undramatisch. Und wir wissen einfach, bestimmte Dinge besser einzuschätzen. Weil das sind unglaubliche Ressourcen für ihr Kind.
Wir scheuen uns ja immer so ein bisschen, Hilfe von externen in Anspruch zu nehmen, weil das ja, und das gilt auch so ein bisschen für das Bescheidsagen in der Kita oder in der Schule oder wo auch immer, weil wir ja immer Angst vor dem Versagen haben und dass alle auf uns schauen und sagen, ja, das hat bei denen nicht geklappt, weil die sind ja so und so und überhaupt. Also diese Scham, die da immer so ein bisschen mitspielt. Aber gerade in so einer Situation kann es ja sehr wichtig sein, sich eben diese Hilfe auch von extern zu holen. Nicht nur mit dem Bescheid geben, über das wir gesprochen haben, sondern eben auch in eine Betreuung zu gehen, wo man auch zusätzliche Unterstützung durch Menschen wie Sie bekommt, um den Kindern auch die schlimmen Seiten dieser Trennung ein Stück weit leichter zu machen. Wann würden Sie denn sagen, macht diese externe Unterstützung Sinn und wie genau läuft sowas dann ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich kann jetzt sagen, aus meiner wirklich, inzwischen sind das auch schon Jahre, die ich das mache, ich habe mir fällt wirklich eine einzige Ausnahme ein. Das sind 3, sage ich mal, 1 bis 3 bis maximal 7 bis 10 Sitzungen. Und ich finde, das allein ist ja schon sehr aussagekräftig. Eltern sind wahnsinnig kompetent, natürlich, als Eltern. Niemand ist mehr Experte für das eigene Kind als gerade die Eltern. Ich muss denen nicht irgendwas erzählen, was sie nicht schon wüssten, sondern sie brauchen in einer schwierigen Lebenssituation einfach, wie gesagt, kleine Hinweise, entwicklungspsychologische Informationen, total wichtig. Ne? Das wissen zum Beispiel die meisten gar nicht, dass Kinder sich schuldig fühlen. Viele sagen, hätte ich das vorher gewusst. Also deswegen bin ich auch so froh, hier an dem Podcast teilnehmen zu dürfen. Also das ist wirklich, wir müssen diese Informationen streuen. Die brauchen Reichweite. Also sie sind nicht entmündigt, sie haben immer noch, also sie gelten nicht als irgendwie minder bemittelt oder psychisch angeschlagen oder krank womöglich. Also das, da geht es wirklich über den Austausch und darüber zu informieren, welche besonderen Bedürfnisse haben Trennungskinder und eben zu lernen, nach welchen Kriterien reflektiere ich mein Verhalten, wo ist die Grenze zwischen mir als Erwachsenem und den Themen, die mich betreffen und wo ist die Grenze zu den Kindern. Dann habe ich, weil das, man muss nicht immer so viel Geld ausgeben, ist meine Devise, auch bitte nicht als falsch verstehen. Also dieses Buch hier mit Kindern durch die Trennung, das ist ein ganz besonderer Elternratgeber, den habe ich sozusagen geschrieben in Zusammenarbeit, also jetzt nicht inhaltlich in Zusammenarbeit, sondern formal in Zusammenarbeit mit ganz vielen Trennungseltern. Und zwar, wenn ich das nochmal so sagen darf, es gibt also sie sagen, Mensch, wir sind doch nicht blöd, uns muss man doch nicht mehr erklären, wie man Kinder erzieht. Und sie hassen viele Elternratgeber, die mit so einem erhobenen Zeigefinger daherkommen. Das machen inzwischen längst nicht mehr alle. Ich bin da nicht die Ausnahme, so nicht. Ne? Aber es gab wirklich eine lange Zeit, so wo das so war. Und ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, wie die Frauen und Männer sich das gewünscht haben, wie die Eltern sich das gewünscht haben. Ich habe eine Protagonistin, das ist Anna, und ich habe die Gesetzmäßigkeiten von einer Trennung. Also das heißt typische Konflikte und auch ja eigentlich typische Konflikte, eine typische Entwicklung, typische Phasen habe ich Anna durcherleben lassen. Das Buch hat 20 Kapitel, das sind 20 Sitzungen mit mir, wo man einfach wirklich nur dann theoretischen Input bekommt, was brauchen die Kinder. Und da hat, was mich wahnsinnig gefreut hat, auf Amazon mal ein Rezensent geschrieben, es ist, als wenn man in einer Beratungssituation durchs Schlüsselloch guckt und ganz wichtige Impulse, Mensch, das könnte ich doch auch so machen, mitnimmt. Also manchmal tut es ein Buch, manchmal braucht man ein Gespräch, manchmal sind es drei. Wichtig ist einfach, dass man sich wohlwollend eingesteht, Mensch, das ist jetzt mal echt schwierig und warum darf ich mir keine Hilfe holen? Das ist doch zeitlich begrenzt.
Liebe Frau Steffens, ich danke Ihnen sehr. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Überblick hinbekommen zu den Themen, die wirklich wichtig sind, die eine große Rolle spielen und die den Kindern und Jugendlichen in solchen herausfordernden Situationen wirklich helfen können. Und deshalb danke ich Ihnen sehr für Ihre Arbeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre kompetenten Fragen, weil Sie haben, also Sie müssen ja unheimlich, also das ist toll, so einen Gesprächspartner zu haben. Und gleichzeitig habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil Sie sind ja dann kaum zu Wort gekommen, weil Sie haben immer mit einer Frage solche Riesenfässer aufgemacht, dass ich den Hauptredebeitrag sozusagen hier bestritten habe. Also super, das ist, ja, toll. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.